Einladung. Ich muss dazu sagen, dass ich ein bisschen Vortragsrecycling betreibe, also verzeiht mir das bitte. Das heißt, allein schon der Titel ist aus so einer, das ist aus einer freien Podcast-Sicht ja eigentlich schon Wahnsinn, 3 Jahre ein Podcast, warum sich das lohnen kann. Ja, natürlich kann sich das lohnen. Wir alle, also ihr alle, ja noch viel mehr, ich lebe ja inzwischen davon, wir alle leben von unserer Leidenschaft und uns ist es ja erstmal, also Lohn ist für uns ja erstmal, dass es irgendjemand hört. Also sprich, das ist schon so ein bisschen aus so einer journalistischen Sicht formuliert. Ich habe diesen Vortrag in ungefähr dieser Form auch schon mal beim Bayerischen Rundfunk gehalten und daher kommt er. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass es jetzt ganz ähnlich ist. Aber es geht im Grunde ein bisschen darum zu erklären, wie bei 11 Leben ganz viele Dinge schiefgegangen sind und warum ich aber glaube, dass es dann trotzdem in Summe dann alles dann so sein sollte. Vielleicht rede ich mir das aber auch nur grandios schön. Ich habe den ganzen Teil zu Was ist 11 Leben? Wer bin ich? Was habe ich sonst so gemacht? Das habe ich weggelassen. Weil das frisst einem immer 5 Minuten von jeder Präsentation. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr mich googeln und könnt in 11 Leben natürlich auch gerne reinhören und in den Rasenfunk. Und wenn es euch aber nicht so wichtig ist, dann ist es für mich auch völlig cool. Deswegen starten wir direkt rein. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie im Chat. Wenn es gerade reinpasst, beantworte ich sie mittendrin. Und wenn nicht, können wir es aber auch gerne danach in der Fragerunde machen. Also, 11 Leben. Was war der Plan von 11 Leben? Der Plan war, 11 Episoden zu produzieren mit einer Länge zwischen 45 und 60 Minuten. Die sollten mit einer Roadmap erscheinen. Ich habe die extra nochmal rausgesucht. Ich habe sie dann auch dem ganzen Team geschickt, weil wir alle ganz herzlich gelacht haben. Da lagen wir voll übel daneben. Dieser Podcast, der das Leben von Uli Hoeneß beschreiben sollte, und ich gehe gleich noch so ein bisschen auf die Inhalte ein, sollte folgendermaßen produziert werden. Wir hatten uns 2 Wochen Setup gegeben, um die Verträge zu schließen. 11 Leben ist eine Produktion, die ich nicht alleine mache. Das ist jetzt nicht so wie der Rasenfunk, der allein Hörerinnen und Hörer finanziert ist und von Frank Helmschrodt und mir gemeinsam produziert wird, sondern es ist eine, ja, wie man so will, Auftragsproduktion von AudioNow. Aber öffentlich verfügbar, das war ganz wichtige Bedingung und nicht hinter einer Paywall. Da mussten aber natürlich, da müssen Verträge gemacht werden. Wir wollten in diesen 2 Wochen auch ein Team zusammenstellen. Also auch das war mir vorher schon klar, dass 11 Leben etwas anders ist als der Rasenfunk, dass es dafür ein größeres Team braucht. Und wir wollten die Technik zusammenstellen. Das war ehrlich gesagt der kleinste Punkt. Ich habe technisch gesehen, habe ich eigentlich alles da. Also ich persönlich nehme über das Beyerdynamic DT297 auf, was ja vielleicht auch einige von euch haben, an einem Zoom H6 hängend. Ich habe davon noch 3, glaube ich, und ich habe 5 HMC 660 inzwischen. Also sprich, die billige Variante dazu, die man auch auf Klinkende umstecken kann, kann ich immer noch sehr empfehlen. Die schicke ich tatsächlich immer durch die Lande für den Rasenfunk und jetzt dann auch für 11 Leben nach Corona, wenn ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin kein Headset in der guten Qualität hat, weil man die eben auch einfach ans Smartphone anschließen kann. Es sei denn, man hat ein iPhone, aber die meisten Leute haben ja dann auch noch einen Klinkenadapter. Also das geht ganz gut. Wir hatten 2 Wochen dafür geplant. Ich erspare mir mal alle Kommentare zu meinem Vergangenheits-Ich. Da möchte ich sehr, sehr drüber lachen. Wir hatten 4 Wochen dann Recherche dafür eingeplant. Also ich hatte schon alle Hoeneß-Biografien, derer gibt es 5, und ich hatte alle Dokus, davon gibt es 2. Und sehr viele andere Dinge hatte ich schon alles einmal gelesen zu diesem Punkt. Deswegen dachte ich, 4 Wochen nochmal richtig tief reintauchen und dann kann ich einfach dieses Leben nacherzählen in einem Podcast. 4 Wochen hatten wir angesetzt für Interviews. Der Plan war von Anfang an, möglichst viele andere Menschen zu Wort kommen zu lassen, möglichst viele verschiedene Perspektiven auf Uli Hoeneß zu zeigen. Dazu kann ich jetzt vielleicht schon mal eine Zahl sagen. Insgesamt habe ich Stand heute, ich glaube, rund 150 GesprächspartnerInnen angefragt. Also hätten jetzt alle zugesagt, wären es nicht so viele geworden, aber 4 Wochen Interviews war trotzdem auch im Nachhinein sportlich und oder naiv, je nachdem, wie man das bewerten möchte. Und wir hatten eingeplant, je Episode 3 Wochen für Schreiben, Einsprechen und Produktion. Der Rhythmus sollte wöchentlich sein. Wir wollten 3 Episoden vorproduzieren und so dann im Rhythmus bleiben, uns einen kleinen Vorsprung erarbeiten und dann wöchentlich veröffentlichen. Ist ja auch ganz wichtig, damit die Aufmerksamkeit groß bleibt. Aus Marketing-Sicht natürlich ganz wichtig. Das war der Plan. Und das Ziel war das folgende. Das hier habe ich jetzt rauskopiert aus dem Kurzexposé, das schon beeindruckend lang war, ehrlicherweise dafür, dass wir damals auch denjenigen präsentiert haben, denen wir dieses Format gepitcht haben. Also unter anderem AudioNow, die dann auch gesagt haben, wir wollen das so umsetzen. Ich werde jetzt nicht nochmal den Text vorlesen, das finde ich bei Präsentationen immer ein bisschen zeitglaubend. Zum einen gibt es die Aufzeichnung und zum anderen könnt ihr lesen und zuhören, ihr seid Podcaster. Ich meine, mit wem spreche ich denn hier? Ist doch alles easy. Aber wichtig ist der letzte Absatz. Den lese ich dann doch nochmal vor. Wichtig ist für die Episoden ihr Kontext. Womöglich soll das größere Bild gezeichnet werden, ein bisschen wie bei Caspar David Friedrich. Wir sehen nicht nur Uli Hoeneß im Bild, sondern auch die Umwelt, in der er sich bewegt. Im Bestfall zeichnen wir damit begleitend zu seiner Biografie auch nach, wie sich die Bundesrepublik und das Leben in ihr verändert hat im Zeitraum von 1952 bis 2019. Das war das inhaltliche Ziel und der Max dachte, zum Glück auch das Team, also es liegt nicht nur an mir. Wir alle dachten, wir kriegen das hin, in dem Setup, so wie wir es gerade beschrieben haben. Und ihr könnt es euch denken, ganz so kam es dann nicht. Die Realität sah dann so aus. Elf Leben ist der feststeckende Tanker. Ich bin der kleine Bagger. Ich bin das Nadelöhr, durch das leider alles durch muss, weil ich das Skript verfasse. Ich kann gerne später noch ein bisschen was zu erzählen, was wir sonst noch so im Team für eine Arbeitsteilung haben. Aber tatsächlich kommt jedes Wort aus meinem Kopf und mein Kopf ist das Nadelöhr und ist der kleine Bagger und müht sich seitdem an Elf Leben ab. Mit Elf Leben ging es los im Anfang September 2020. Man muss nicht Mathematik studiert haben, um zu sehen, mit den 11 Wochen Veröffentlichung für 11 Episoden hat das irgendwie anscheinend nicht so ganz geklappt, denn jetzt gerade schreibe ich noch an Elf Leben. Ich habe bis vor 25 Minuten noch geschrieben am Skript der nächsten Folge, die schon sehr, sehr ungeduldig erwartet wird, was ich ehrlicherweise auch verstehen kann und mich erfreut, wenn Hörerinnen und Hörer darauf warten. Also was ist passiert? Was ist da schiefgelaufen, dass dieser Tanker-Elf-Leben so sehr alles verstopft hat? Ich habe es mal versucht runterzubrechen. Ich könnte da natürlich Romane drüber erzählen. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum wir es nicht geschafft haben, dass ich mich nicht kurz fassen kann. Ich habe es heruntergebrochen für diese Präsentation, keine Sorge. Zunächst, das muss man wirklich sagen, Corona hat voll reingehauen und zwar in doppelter Hinsicht. Zum einen war es so, dass mitten in die Interviewphase hinein der erste sogenannte Lockdown kam, also zumindest die Ausgangsbeschränkung, und es war dann nicht mehr so ratsam, durch Deutschland zu reisen und Menschen zu interviewen. Und das war ein großes Problem. Das ist einfach so, ich glaube, wir hatten, glaube ich, 14 Interviews geführt. Also ich hatte 14 Interviews geführt. Und dann kam dieser Cut und dann sind mir, glaube ich, 6, 7, 8 Termine dann deswegen geplatzt. Und die mussten dann irgendwann auch nachgeholt werden. Und es war dann irgendwann auch klar, okay, wahrscheinlich wird das im laufenden Betrieb nachgeholt werden müssen. Und eine zweite Komponente kommt noch mit dazu. Die hat ja vielleicht auch den einen oder anderen und die ein oder andere von euch betroffen. Corona hat auch unser Privatleben sehr krass verändert, nicht nur unser Berufsleben. Ich erziehe Zwillinge im Wechselmodell. Für 3 Monate war, glaube ich, der Kindergarten zu. Ich glaube, sie sind exakt 3 Monate nicht in den Kindergarten gegangen. Und dann, sie wurden dann eingeschult inzwischen und da sind sie ja auch nicht permanent in die Schule gegangen. Das heißt, auf einmal fehlten mir auch riesige Zeitfenster, in denen ich schreiben konnte. Ich arbeite sowieso schon viel nachts. Das ist so, wenn man Kinder hat und alleine mit den Kindern ist. Das ist jetzt auch nicht so wild. Daran bin ich gewöhnt. Aber ehrlicherweise hat mir richtig dazwischen gehauen. Also da bin ich einfach nicht vorangekommen. Und das war einer der ganz großen Faktoren, mit dem wir auch tatsächlich ja nicht rechnen konnten. Dann kommt aber schon der erste Aspekt, wo man sagen kann, naja, das hätte man vielleicht ahnen können. Dieser Anspruch, das ist euch vielleicht schon aufgefallen. Und ich will jetzt überhaupt nicht sagen, dass wir den erfüllen. Also das kann ja nur jede Hörerin und jeder Hörer beurteilen. Aber dieser Anspruch, anhand der Person von Uli Hoeneß nicht nur sein Leben zu erzählen, sondern die Entwicklung des ganzen deutschen Fußballs und ein bisschen auch zumindest der Bundesrepublik. Ich wollte es eben bewusst auch für Leute interessant machen, die nicht Uli Hoeneß oder FC Bayern-Fan sind und die sich vielleicht auch gar nicht für Fußball so sehr interessieren. Dieser Anspruch war dann doch ein sehr hehrer und ein sehr großer. Und hat halt dann doch dazu geführt, dass die Recherche ausgeartet ist. Also an einem Beispiel kann ich das vielleicht kurz erklären für diejenigen, die Elf Leben nicht kennen. Am Anfang ist es noch relativ einfach, die Biografie von Uli Hoeneß zu erstellen, denn er ist ein Fußballspieler. Was machen Fußballspieler? Sie gewinnen und sie verlieren Spiele und beenden irgendwie ihre Karriere. Das kann man alles ganz gut nacherzählen. Aber ab dem Moment, wo er Manager wurde, hatte er auf einmal mit ganz anderen Themen zu tun. Zum Beispiel hat er vorausgesehen, welche Rolle mal das Privatfernsehen für den Fußball spielen würde, welche finanzielle, wirtschaftliche Rolle es spielen würde. Also das ist sowieso, es ist im Grunde so ein halber Wirtschaftspodcast-Leben. So ist halt einfach der Fußball. Und wenn man das erzählen möchte und wenn man das verstehen möchte, dann landet man ganz schnell bei der Frage, ja Moment, wie kam denn das eigentlich mit der Einführung von Privatsendern in Deutschland? Und dann landet man auf einmal bei Helmut Kohl und Leo Kirch und denkt sich, ach, das ist sehr interessant, die wollten einen Gegenpol zu der ihrer Meinung nach zu links ausgerichteten öffentlich-rechtlichen Nachrichtensenderstruktur aufbauen und so weiter und so fort. Und dann gab es da ja auch noch, also gerade wenn wir über Leo Kirch und Helmut Kohl sprechen, da gab es ja auch noch Zahlungen, die da geflossen sind, Beraterverträge. Also auf einmal haben wir einen riesigen Themenkomplex, der eigentlich erzählt werden muss. Denn es fällt ja auch auf, dass Uli Hoeneß auch eine nicht nur örtliche Nähe zu Leo Kirch hatte, er wusste vielleicht viele Dinge. Das heißt, dieses Vorhersehen der Auswirkung der Einführung des Privatfernsehens, die kommt vielleicht einfach auch daher, dass er hier in München saß, dass hier mit Edmund Stoiber zum Beispiel ein Staatskanzleichef und dann später Ministerpräsident saß, der genau die Macht des Privatfernsehens auch erkannt hat und für sich genutzt hat, der unbedingt hier einen Standort, einen Medienstandort aufbauen wollte und so weiter und so fort. Und auf einmal wird aus so einer Passage, die vielleicht so für 10 Minuten angesetzt war in der Folge, auf einmal werden daraus 35 Minuten, in denen ich Dinge erkläre. Und wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich 2 Wochen, die ich allein da Dinge gelesen habe, nachrecherchiert habe und dann wieder zusammengeschrumpft habe auf das Element in der Leben. Also dieser Anspruch, der hat uns natürlich auch ein Bein gestellt. Man kann es aber natürlich auch als Feature von Elf Leben sehen. Ich hoffe sehr, dass es als Feature gesehen wird und nicht als Bug. Und dann noch ein ganz wichtiger Faktor, auf den werde ich auch gleich noch länger eingehen, weil das, ich glaube, schon relativ einzigartig noch ist in Deutschland in der Podcast-Landschaft. Ich hoffe sehr, dass sich das etabliert bei so geskripteten Formaten. Bei anderen Formaten gibt es das schon länger. Und zwar das Feedback der Hörerinnen und Hörer. Es war von Anfang an so geplant, dass Elf Leben online geht und aber noch nicht fertig ist. Das hatte auch noch einen anderen Grund, auf den komme ich später noch. Aber für mich war ehrlicherweise der Hauptgrund, weil ich das Feedback der Hörerinnen und Hörer dazu haben wollte. Und zwar nicht, weil ich jetzt glaube, dass dann alle klatschen und alle sagen, hey, das ist ja super toll und was Tolleres habe ich ja noch nie gehört, sondern weil es einfach meine Erfahrung aus dem Rasenfunk war und da teilt sich ja vielleicht meine Lebensrealität mit der von euch, wenn ihr auch Podcasts habt. Unsere Hörerinnen und Hörer machen unsere Sendungen besser, denn es gibt immer denjenigen und diejenige da draußen, die nochmal ein bisschen tiefer im Thema ist. Jetzt bei Hoeneß bin ich jetzt dann vielleicht dann doch tiefer als die meisten drin, aber die sich nochmal in so Seitensträngen besser auskennen und vor allem, sie sagen uns ja, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Und das ist ja ganz großartig. So kann ich ja meinen Podcast in einem Live-Umfeld ein bisschen besser darauf anpassen, was die Zielgruppe gerne hören würde, ohne dass ich mich jetzt verbiegen muss. Also das sind natürlich dann Entscheidungen, die man treffen muss und manchmal muss man es dann auch aushalten, dass Leute sagen, das gefällt mir so überhaupt gar nicht und ich dann sage, okay, jetzt kann ich es aber leider nicht mehr ändern. Das ist schade. Aber Elf Leben hat sich ganz wesentlich verändert durch das Feedback, das ich bekommen habe. Das werde ich später auch noch ein bisschen erläutern. Und dann habe ich den Aufwand unterschätzt. Also allein für das Vertragliche, glaube ich, sind 2 Monate draufgegangen, 3 Monate. Ich war da nicht so tief integriert. Für die Recherche ist insgesamt wahrscheinlich 1 Jahr draufgegangen statt 4 Wochen. So ein bisschen schwer zu sagen, weil ich ja immer permanent weiter recherchiert habe, werde ich euch auch gleich noch zeigen, wie ich das gemacht habe. Also den Aufwand habe ich immens unterschätzt oder haben wir alle unterschätzt. Wobei, eigentlich, wenn ich ehrlich bin, war's ich. Also. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo ich dann sagen möchte oder mir zumindest einreden möchte, das war gut so. Und warum? Wie komme ich da jetzt drauf? Zum einen die Tiefe der Recherche. Ich kann es euch jetzt im Detail nicht zeigen, weil da zum Teil auch urheberrechtlich geschützte Screenshots und sonst wie drin sind, wenn man da so durchscrollt durch einen solchen Thread. Und das hier soll ja veröffentlicht werden. Deswegen bleibt es bei diesem Screenshot aus dem Rechercheforum, das wir angelegt haben. Und ihr seht hier aber schon den groben Aufbau. Es gibt verschiedene Kategorien und die wichtige ist natürlich die Recherche. Und da gibt es für jedes Jahr einen Thread. Und ich habe im Verlauf meiner Recherchen alles immer in diese Threads eingeordnet, weil es auch über diese chronologische Zuteilung gibt es auch immer einen eindeutigen Platz, wo das hinkommt. Und was habe ich jetzt in der Recherche gemacht? Also im ersten Schritt war es ja nur die 5 Biografien lesen, viele Artikel zu ihm lesen, die Dokus gucken. Ich wusste ja auch schon ehrlicherweise viel über Uli Hoeneß und das erstmal alles zu extrahieren und da so meine Gedanken dazu auch schon mal in die Threads einfließen zu lassen. Und dann habe ich aber weitergemacht. Wir haben in Zusammenarbeit mit Gruner und Jahr haben wir von deren Dokumentations- und Rechercheteam, ich weiß gar nicht wie viel, 500, 600, 700 Seiten PDF mit Interviews von Uli Hoeneß bekommen. Ja, die haben wir alle gelesen und dann hier jeweils zugeordnet. Ich bin ins Kicker-Archiv gegangen, kann ich übrigens sehr empfehlen. Da kann man bis zu der ersten Kicker-Ausgabe alles zurückverfolgen, habe Hoeneß eingegeben, ein Jahr eingegeben und habe jeden Artikel angeklickt und zumindest quer gelesen, in dem Hoeneß vorkam, auch Dieter Hoeneß. Also die Jahre, in denen Dieter Hoeneß keine offizielle Funktion in der Bundesliga hatte, die habe ich immer gefeiert, weil da hatte ich ein bisschen weniger zu lesen. Und dasselbe habe ich noch in einer anderen Pressedatenbank gemacht, in der Publikationen wie die SZ, der Spiegel und andere große Medien reingefallen sind. Und ihr könnt euch vorstellen, ich kann es jetzt leider nicht zeigen, diese Threads sind irre, irre lang geworden. Also man kommt auf ganz viele Themen, die man sonst nie im Leben gefunden hätte, die ehrlicherweise auch oft in den bestehenden Biografien nicht stattfinden, aus welchen Gründen auch immer. Also wir sind bei vielen Threads, ich habe das immer so als Wiki angelegt und da gibt es ein, glaube ich, 100.000 Zeichen-Limit. Da sind wir bei vielen ans Limit gestoßen und mussten dann unten mit Antworten arbeiten. Und weil die Frage gerade kam von Andi, wie wir auf die Idee gekommen sind, dazu Discourse zu verwenden oder in dem Fall ich halte Discourse für eine sehr gute Forensoftware. Ich mag die total mit der Möglichkeit, eben Wiki-Einträge zu erstellen, aber auch Diskussionen zu führen. Ich finde, es ist sehr selbsterklärend. Und dann hatte ich so ein bisschen die Grundsatzentscheidung zu treffen, rein theoretisch hätte man das auch in der Wiki-Struktur anlegen können. Man hätte es auch mit einer Recherche-Software anlegen können, die dann eher so forensisch arbeitet, wobei die sehr teuer sind und da habe ich keinen Zugriff drauf. Aber vielleicht hätte man da irgendwie eine Lösung gefunden, wo man dann auch so Querverknüpfungen herstellen kann. Ich habe Discourse verwendet, weil es für alle Beteiligten einfach zu verstehen ist. Nicht nur ich, also ich arbeite natürlich mit weitem Abstand am meisten mit diesem Forum, aber wenn wir dann zum Beispiel den Faktencheck machen, dann sind auch andere Menschen in diesem Forum unterwegs und ich finde die Suche von Discourse ganz gut. Sie ist nicht perfekt, aber die Suche ist gut und wenn man sehr diszipliniert ist beim Eintragen, findet man eigentlich alle Sachen, die man da reingeschmissen hat, sehr schnell. Das waren für mich die wichtigen Aspekte. Deswegen haben wir Discourse genommen und ehrlicherweise auch, weil es jetzt nicht so schwer aufzusetzen war. Also ganz kurz habe ich mal anrecherchiert, wie ich mir ein Wiki auf meinem eigenen NAS installieren könnte. Ich bin nicht der krasse Technikfreak, war dann ganz froh, dass wir das so lösen konnten. Und da hat mir der Frank vom Rasenfunk auch geholfen und unser Rasenfunkforum läuft auch auf Discourse, deswegen kannte ich das auch schon sehr gut. So, das war der eine Aspekt, die Tiefe der Recherche, sie ist immer tiefer geworden durch die Verzögerung, die wir letztlich bei Elfleben mit dabei haben und ich glaube aber, das hat Elfleben besser gemacht. Also hätte ich diesen Podcast, wäre ich dazu gezwungen worden, den vor 12 Monaten fertig zu machen, hätten ganz viele Elemente gefehlt, über die ich dann durch diese ehrlicherweise schon ein bisschen manische Recherche dann erst, auf die ich dann erst gestoßen bin. Also ich habe natürlich Unmengen an Dingen gelesen, auch ganz, ganz viele Dinge, die ich überhaupt nicht brauche. Also keine Ahnung, wie viele tausend Artikel das waren. Aber es ist dann schon, immer mal wieder stößt man über so kleine Informationsbits, die man anders nicht bekommen hat. Und ehrlicherweise gibt es schon auch noch einige Stellen in der Biografie von Hoeneß, die noch nicht so ausgeleuchtet waren wie die prominenteren und interessanteren Passagen. Und da habe ich schon viele Dinge gelesen, die dann später noch wichtig wurden für Elfleben. Und dann haben wir diesen Aspekt des Arbeiten am lebenden Objekt. Ich habe hier einfach nur mal die Replies an mich, die mit Elfleben zu tun haben, zusammengefasst in irgendwelchen GIFs. Das mittlere hatte zwischendurch mal einen Fehler, sorry dafür. Und das zeigt einfach nur, wie viel an Feedback da gekommen ist. Und das ist jetzt nur Twitter. Von Anfang an war es so, dass über YouTube, über E-Mails, über Twitter, über Facebook und ehrlicherweise auch relativ viel direkt über meine Telefonnummer, die hat sich irgendwie anscheinend verbreitet, habe ich wahnsinnig viel Feedback bekommen, haben wir sehr viel Feedback bekommen. Und das hat den Podcast wesentlich verändert. Das erkläre ich euch dann gleich nochmal, welche Punkte das vor allem waren, aber das hat unheimlich geholfen. Also zum einen ist es natürlich toll zu sehen, dass viele Leute das hören, das will ich überhaupt nicht negieren, das ist ehrlicherweise hilft einem das sehr an den Tagen, an denen man gar nicht vorankommt, aber es hat auch wirklich inhaltlich den Podcast verändert. Und dann hatten wir aber noch einen ganz wesentlichen Aspekt, den habe ich von Anfang an mitgedacht, nämlich es hat sich sehr schnell herausgestellt, dass es schon nicht so einfach ist, den Gesprächspartnerinnen und ehrlicherweise vor allem Gesprächspartnern, es ist eine sehr männerdominierte Welt der Fußball, die denen zu erklären, was Elfleben mal sein wird, das war gar nicht so einfach, weil, kennt ihr ja wahrscheinlich auch, nicht jeder kennt das Medium Podcast, das wurde durch Corona besser, da hatte Corona seine positive Auswirkung, der Coronavirus-Update-Podcast vom NDR hat ja für eine weitere Verbreitung des Mediums gesorgt, aber dennoch war zu erkennen, viele konnten sich nicht drunter vorstellen, was das wird, ich habe es immer beschrieben wie eine Netflix-Serie fürs Ohr, beziehungsweise bei den Gesprächspartnern, wo ich das Gefühl hatte, Netflix könnte jetzt auch kein Begriff sein, habe ich gesagt, es ist wie eine Doku, die im Fernsehen kommt, nur eben nur fürs Ohren oder wie ein Radio-Feature. Und das war aber schon von Anfang an der Plan, dass bei solchen Gesprächspartnern, wo wir das Gefühl haben, die sagen mir jetzt eher ab, weil ich ihnen kein Begriff bin, was bei sehr, sehr vielen Gesprächspartnern der Fall gewesen sein dürfte, die aber sehr wichtig sind, die vielleicht auch einen größeren Namen haben, dass wir da auf die Karte setzen, dass wir schon die ersten Folgen mitschicken können und sagen können, hören Sie mal rein. Und dann hört man, dass es schon eine aufwendige Produktion ist, in der wir uns an jeder Stelle viel Mühe gegeben haben, sei es bei Musik, sei es bei atmosphärischen Tönen, sei es beim Zusammengehen, beim Ineinandergreifen von Skript und O-Tönen, da fließt sehr, sehr viel Herzblut rein und die Hoffnung war und ehrlicherweise hat sich das auch bestätigt, dass das dann allein schon hilft, dann an Gesprächspartner zu kommen, die man vielleicht 8 Monate vorher bei einer Anfrage noch nicht bekommen hätte. Und so wurde alles anders. Elfleben wurde komplett anders. Es werden 16 statt 11 Folgen. Also wahrscheinlich. Ich schreibe gerade an Folge Nummer 15. Mein Plan ist aktuell, nur 16 Folgen zu machen. Also nur. Ob es aber wirklich 16 werden, wir werden sehen. Also die 15 wird schon wieder erstaunlich lang. Das ist nämlich der nächste Punkt. Ursprünglich war mir der Plan 45 bis 60 Minuten. Relatives Standardformat. Kam jetzt auch nicht unbedingt von mir, also ich habe mich schon so an dem Mainstream von geskripteten Formaten ein bisschen orientiert, habe auch die entsprechenden Bücher dazu gelesen und viele, viele Formate höre ich ja. Ich höre ja sehr gerne Podcasts. Aber der Plan war schon, kurz zu bleiben, so dass die normalen Podcast-Hörerinnen und Hörer nicht erschrecken. Wahrscheinlich gibt es bei euch viele, die mit 2 oder 3 Stunden Sendung überhaupt gar kein Problem haben. Ich auch nicht. Im Rasenfunk ist es Standard, ehrlicherweise. Inzwischen ist es auch bei Elfleben Standard geworden. Also wir haben aktuell bis zu 2 Stunden lange Folgen. Sollte die 15 so bleiben, wie ich sie gerade schreibe, wird die wahrscheinlich länger. Keine Ahnung, muss man mal sehen. Aber auch da haben wir uns komplett vom Format eigentlich gelöst. Also für uns als freie Podcast-Schaffende ist das jetzt nichts so Besonderes, mal eine lange Folge rauszuhauen. Wir kennen dieses Form-Follows-Function-Prinzip. Wir leben das wahrscheinlich viel in unseren Formaten. Für so geskriptete Formate ist es extrem unüblich. Habe ich jetzt auch in internationalen Produktionen so noch nicht gesehen. Frag mich aber ehrlich gesagt, warum? Also wenn die Episode trägt über 2 Stunden, ja, dann erzähl sie halt 2 Stunden, ist doch wurscht. Also die Leute können es anhalten, sie können es dann weiterhören, wann sie wollen. Klar, schreckt es einen gewissen Prozentsatz an Menschen ab, aber die hätten ja wahrscheinlich das Format dann mit der 1 Stunde auch nicht so wahnsinnig viel besser gefunden. Also man soll es halt einfach machen. Die Anzahl der ProtagonistInnen je Folge hat sich verändert. Da hat sich ja auch so ein Mainstream etabliert. Ein Protagonist oder eine Protagonistin je Folge, die werden dann alle eingeführt. Und wen man schon kennt, den kann man auch später nochmal hören. Aber da gibt es auch so ein Mainstream. Ich finde es ganz interessant. Es gibt ja gerade so ganz viele geskriptete Podcasts, die so mit so 6 bis 8 Folgen rauskommen. Und viele davon folgen wirklich wie so eine Art Drehbuch inzwischen. Also das kommt auch viel aus dem US-Raum. Das hat auch viel tatsächlich mit Drehbuchschreiben zu tun. Da gibt es so ein paar dramaturgische Grundkonzepte, an die sich viele halten. Das wollte ich ursprünglich auch mal so machen, habe aber dann ganz schnell festgestellt, funktioniert einfach nicht so gut, wie wenn ich es anders mache. Und deswegen haben wir es dann anders gemacht bei Elfleben. Und jetzt haben wir, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben schon 40 Leute sind jetzt, glaube ich, vorgekommen in den bisher erschienenen 14 Folgen. Ich könnte es jetzt euch jetzt nicht mal genau sagen. Und ich mache es auch nicht immer so, dass ich jetzt nochmal sage, also das war jetzt der und der, das mache ich hin und wieder, aber ich vertraue da ehrlich gesagt auf das Erinnerungsvermögen der Hörerinnen und Hörer und die können ja auch zurückspulen. Das ist ja vielleicht auch gar nicht immer so schlimm, wie man immer tut. Und wir haben ganz eindeutig die Dramaturgie der Information untergeordnet. Ich glaube, das ist der größte Unterschied von Elf Leben inzwischen zu anderen Formaten. Dramaturgie ist wichtig. Ich baue auch dramaturgische Bögen und meine Cliffhanger sind ein bisschen berüchtigt bei den Hörerinnen und Hörern. Das gebe ich auch zu, dass die manchmal ein bisschen fies waren. Aber das ist nie der Selbstzweck einer Folge, sondern der Zweck einer Folge ist immer zu erklären, was, wie war damals der Fußball, wie war Deutschland, wenn es relevant ist für die Geschichte von des Fußballs und von Uli Hoeneß und was hat Uli Hoeneß dazu beigetragen. Und das prägt jede einzelne Folge und nicht die Dramaturgie. Deswegen gibt es auch Folgen, die gehen über einen Zeitraum von 5 Jahren. Es gibt Folgen, die beschäftigen sich nur mit dem, was in einem Jahr passiert ist. Das würde man alles anders machen, wenn man da ein bisschen mehr mit dem, ja, weiß nicht, mit dem Habitus eines Regisseurs, einer Regisseurin hingehen würde oder eines Drehbuchschreiber-Links, dann wäre das alles ein bisschen anders. Aber ich habe mich irgendwann dafür entschieden, dass entweder man lernt was durch Elf Leben und es unterhält im besten Fall auch noch, aber schlecht wäre es, wenn es nur unterhält und man aber zu wenig lernt. Und es gibt längere Erzählpassagen. Das ist so die Hauptauswirkung gewesen des HörerInnen-Feedbacks. Ich habe vorher noch nie einen geskripteten Podcast gemacht. Ich habe noch nie ein Podcast-Skript geschrieben. Ich habe noch nie ein Podcast-Skript eingesprochen. Und am Anfang habe ich das auch alleine gemacht, also ohne, dass jemand noch gleichzeitig zugehört hat, mich darauf hinweisen konnte, wenn ich irgendwo eine Betonung falsch gesetzt habe. Und ehrlicherweise, man hört es auch. Das bereitet mir selber ein bisschen Magenschmerzen, aber es ist so, ich bin kein Profisprecher. Und deshalb habe ich aber auch in den ersten Folgen meine Erzählpassagen versucht kurz zu halten, möglichst viel O-Töne, Musik, andere Töne reinzuweben, dass es so ein Klangteppich wird, an dem das nicht so ganz auffällt, dass ich nicht der Profisprecher bin, weil ich zwar reden kann, aber eben gewisse Techniken nicht gelernt habe. Und dann war aber das Feedback der Hörerinnen und Hörer ganz eindeutig, wir mögen das. Also dieses Unperfekte, das haben schon auch einige thematisiert, aber ehrlicherweise eher immer im Positiven. Das waren dann wahrscheinlich halt auch Hörerinnen und Hörer, die den Rasenfunk schon kannten und so einen positiven Bias mir gegenüber hatten. Aber generell war das Feedback, das macht uns überhaupt nichts aus, wenn da mal 3 Minuten am Stück gesprochen wird. Und das wiederum ist auch so eine Sache, die in den normalen geskripteten Formaten oft gar nicht mehr vorkommt. Da kann man fast die Uhr nachstellen, wann jetzt der nächste O-Ton oder Soundschnipsel reinkommt. Einfach nur um halt, ne, das Verändernde im Ohr hält ja auch die Aufmerksamkeit des Hörenden hoch. Und basierend auf dem Feedback habe ich dann aber einfach damit aufgehört und habe mir einfach gedacht, okay, jetzt erzähle ich halt einfach so lange, wie ich denke, dass ich erzählen möchte. Und jetzt gibt es Passagen, in denen ich, glaube ich, 4-5 Minuten lang, manchmal hört man nur mich, wie ich ein Skript vorlese. Also da dreht sich jeder Mensch, der das gelernt hat, wahrscheinlich, dem rollen sich die Fußnägel auf. Das hätte ich mich nie getraut, wenn ich die Hörerinnen und Hörer gesagt hätte, nee, das ist alles cool, das finden wir gut. Und da gab es viel Feedback zu. Gleichzeitig haben wir Zitate, die wir einsprechen lassen. Das macht eine Sprecherin, das war auch ganz bewusst so gewählt, damit, weil es leider ein ganz krasses Gewicht auf männlichen Stimmen im Podcast gibt, auch weil ich ein Mann bin. Deswegen war es uns ganz wichtig, eine Frau als Sprecherin mit dabei zu haben. Am Anfang habe ich das auch noch so ein bisschen dosiert, weil ich nicht wusste, wie sehr das auch so den Hörfluss unterbricht. Und dann war aber mein persönliches Hörerleben und auch das von vielen Hörerinnen und Hörern so, dass die gesagt haben, super, das ist total gut, das manchmal lockert das auch mal so die Passagen auf und das habe ich dann viel, viel mehr eingesetzt, als ich es ursprünglich geplant hätte. Ist ja eigentlich ein bisschen weird, in einem Audioformat so viele Print-Zitate von Hoeneß nochmal einsprechen zu lassen und so zu zitieren, aber irgendwie gehört das jetzt mit dazu. Bei mir beginnt jetzt die Glocke zu läuten, ich hoffe, ihr hört das nicht zu laut. Zeigt aber auch, dass ich langsam mal zum Ende kommen sollte, was? Und dann der dritte Punkt, Kontext, Kontext, Kontext. Das wurde immer mehr und zwar viel mehr, als ich das ursprünglich auch geplant hatte, weil es mir aber ehrlich gesagt auch sehr viel Spaß macht und weil das Feedback auch der Leute war. Also es gibt tatsächlich Menschen, die ihrer eigenen Aussage nach nichts mit Fußball im Hut haben und gerne Elf Leben hören. Das ist ehrlicherweise das größte Kompliment, was man dem Format machen kann. Da freue ich mich unglaublich drüber und das kommt eben auch daher. Das hat dazu geführt, dass es nur ein Elf Leben gibt. Werde ich gleich noch, ja. Es gibt nur ein Elf Leben. Also schon der Ansatz war so, dass ich hatte immer ganz große Angst davor, dass jemand anderes Elf Leben macht. Jetzt nicht mit Uli Hoeneß, aber ich fand das so naheliegend. Die Biografie einer Person eingebettet in den Kontext ihrer Zeit. Und dann besuchen wir einfach ganz viele Leute, die diese Person erlebt haben, sprechen auch mit der Person selbst. Großes Thema in Elf Leben, will ich euch jetzt nicht spoilern, wenn ihr es noch nicht gehört habt und es hören wollt. Da gibt es nochmal einen kleinen Story-Arc dazu. Aber das gab es so noch nicht. Also Making Obama und die Folgeformate war so etwas, was mich ein bisschen inspiriert hat in der Richtung. Da wurde erklärt, wie Barack Obama, wie seine politische Karriere verlaufen ist bis zu seiner Präsidentschaftskandidatur. Das fand ich ganz gut. Und ansonsten kannte ich aber zum Zeitpunkt, als ich mit Elf Leben angefangen habe, noch kein anderes Format, das das so gemacht hat. Also wo nicht ein Kriminalfall oder eine wissenschaftliche Entdeckung oder ein Skandal aufgearbeitet wurde, sondern eine Biografie und die aber halt wirklich so mit so einem Versuch zumindest so ein Drumherum auch zu schildern. Und dadurch, dass wir dann auch die ganzen Formatgrenzen so krass gesprengt haben, ist es tatsächlich so, ich glaube, Elf Leben ist unverwechselbar geworden. Im Guten wie vielleicht auch im Schlechten, das muss jeder beurteilen. Aber das gibt es gerade zumindest meines Wissens nach so in dieser Form noch nirgendwo in der deutschen Podcast-Landschaft. Und ich hoffe aber, dass das nicht so bleibt. Und das ist der Punkt, warum ich das überhaupt so sage. Denn ich glaube, dass Podcast da so eine unglaubliche Kraft hat. Und vielleicht kann Elf Leben dazu beitragen, das zu demonstrieren. Dass auch geskriptete Formate sich nicht an Formatregeln halten müssen, die manchmal auch vielleicht das Interesse von Hörerinnen und Hörern ein bisschen unterschätzen. Also manchmal sind Podcasts ein bisschen so gebaut, also diese geskripteten Podcasts, als müsse man den Hörerinnen und Hörern immer ein Aufmerksamkeitszückerchen hinwerfen, dass sie auch bei der Stange bleiben. Ich glaube ehrlich gesagt, so ticken die nicht. Und gleichzeitig hat der Podcast als Medium, als Grenze keine Grenze. Hätte ich ein Buch über Elf Leben, über Uli Hoeneß geschrieben, kleiner Fun Fact, vielleicht kommt noch ein Buch dazu, mal gucken, wie das dann wird. Aber dann hätte ich gehabt 300 Seiten, 400 Seiten für die Biografie, hätte ich da den Kontext so abbilden können. Ja, werde ich jetzt vielleicht feststellen, sollte es doch noch ein Buch dazu geben. Hätte ich eine Fernsehdoku zu Uli Hoeneß gemacht, hätte ich 90 Minuten gehabt. Netflix-Serie, irgendwie 5 Folgen, eine Stunde oder irgendwie so. Und nur im Podcast habe ich halt jetzt inzwischen, weiß nicht wie viele Stunden Audiomaterial, wahrscheinlich über 20. Ich habe es noch gar nicht zusammengerechnet. Ich habe hier schon mehr als einen Leitsordner nur mit den Skripten. Also es ist sehr, sehr viel Inhalt. Und es geht aber. Und es findet auch die Leute, die sich dafür interessieren. Und deswegen hoffe ich, dass in Zukunft Erzählen im Podcast wieder ein bisschen anders auch gedacht wird. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob Elf Leben da jetzt so einen riesen Beitrag leisten kann, aber es ist halt meine kleine Hoffnung, einfach weil ich Podcasts so liebe. Und ich finde es fast ein bisschen schade, dass sich dieser Standard so etabliert hat. Ich fände das schön, wenn das wieder aufgebrochen werden würde, weil das ist das große Tolle an Podcasts meiner Meinung nach. Man muss sich eigentlich an keine Regel halten, wenn man ehrlich ist, außer dass es gut klingen sollte. Darauf sollte man achten. Aber ansonsten glaube ich, Erzählen im Podcast kann man wirklich nochmal neu denken, auch wenn ich zugebe, das ist ein bisschen eine Marketingformulierung. Aber man kann es anders denken. Das wäre vielleicht ein bisschen korrekter gewesen. Warum erzählen wir denn unsere Podcasts so, wie wir sie jetzt erzählen? Dann auch etwas, was so typisch marketingmäßig ist und was auch jeder Podcast von sich behaupten würde, die HörerInnen ernst und mitnehmen. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass in letzter Konsequenz das nicht immer gemacht wird. Also ernst werden die HörerInnen, glaube ich, schon in den meisten Produktionen genommen, aber werden sie wirklich mitgenommen? Ist es wirklich bei geskripteten Formaten jetzt wichtig, wie die Reaktion der Hörerinnen und Hörer ist? Hat das nochmal einen Einfluss auf den Podcast? Ich glaube ehrlicherweise ein bisschen weniger, als es vielleicht sein sollte, weil die Podcast-Community und das Feedback, das man auf Podcasts bekommt, das hat einen enormen Wert. Die Menschen haben eine ganz eigene Bindung an die Hosts und an den Inhalt. Und ich glaube, dass Feedback, was man da bekommt, ist noch besser als bei so manch anderer Medienform, die es gerade so da draußen gibt. Dann muss man es aushalten, dass man scheitert. Das habe ich da so leicht hingeschrieben und scheitere aber selber am Aushalten des Scheiterns. Es ist natürlich nicht geil, dass Elf Leben immer noch nicht fertig ist. Also sowohl für mein privates und berufliches Leben ist es total ungeil, als auch für die Hörerinnen und Hörer. Und da gibt es natürlich auch welche, die sagen, Alter, was soll denn das? Jetzt warten wir schon wieder so ewig auf die nächste Folge. Und es gibt da auch ein paar Leute, die nicht Verständnis dafür haben, dass dann sowas wie Homeschooling da noch mit reinspielt. Und das kann man ja auch nicht von jedem erwarten. Das muss jeder selber für sich bewerten. Das muss man dann, glaube ich, auch einfach aushalten. Und an der Stelle kann ich dann vielleicht auch noch sagen, dass ich wirklich sehr glücklich damit bin, dass wir bei AudioNow gelandet sind, weil die halten das aus. Also klar, sie kriegen auch ein bisschen mehr Folgen als ursprünglich geplant. Aber ich glaube, da gibt es da draußen schon Auftraggeber, die gesagt hätten, Junge, jetzt, sorry, aber du musst jetzt einfach mal zum Schluss kommen. Das ist ja alles komplett anders, als wir geplant haben. Und ich habe das große Glück, dass bei AudioNow, dass die alle sehr entspannt damit sind und das eigentlich genauso sehen wie wir im Team, dass der Inhalt das Entscheidende ist und irgendwann wird der Podcast mal fertig sein und dann wird es auch nicht mehr wichtig gewesen sein, in welchem Abstand die Folgen erschienen sind. Und das muss man dann einfach aushalten. Und ich finde eben, man sollte sich am Inhalt orientieren und zwar immer. Und auch das ist etwas, was sich so leichthin sagt und was wahrscheinlich jeder von sich behaupten würde. Ich finde aber, es wird nicht in allen Produktionen so gemacht. Gerade was die Länge vom Podcast angeht, da habe ich jetzt schon ganz häufig Produktionen gehört, sowohl im angloamerikanischen Raum als auch im deutschsprachigen Raum, wo ich das Gefühl hatte, also diese eine Folge, die hätte jetzt auch 1,5 Stunden lang sein können, weil das war so ein komplexes und wichtiges Thema, aber ihr habt es halt in 1 Stunde gepresst, weil alle Folgen ungefähr 1 Stunde lang sind. Und das kann man so machen, das ist völlig legitim. Ich persönlich finde, man sollte sich ein bisschen mehr am Inhalt orientiert. Ich finde sogar eigentlich immer am Inhalt, weil darum geht es eigentlich letztlich. Ich finde, die Form ist nur das Begleitende dazu. Da bin ich allerdings auch sehr radikal. Und jetzt bin ich endlich zum Ende gekommen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang und auch nicht zu weilig in Kombination damit. Wenn ihr noch Fragen habt, dann könnt ihr die sehr gerne stellen. Eine von Martin kann ich schon mal beantworten, dann habt ihr alle Zeit zu tippen. Er hat mich gefragt, ob ich auch per Fax Anfragen gestellt habe. An eine Person im Podcast gab es eine Faxanfrage, mehrere Faxe sogar. Aber wer das jetzt sein könnte, dazu müsste er Elf Leben hören.
Ich sage da drauf gleich dazu, wie viele Leute haben denn nach der Faxnummer, nach dieser besagten
gefragt? Ja, schon ein paar, muss man sagen. Ein paar subtil, ein paar weniger subtil, muss ich sagen. Und auch ein paar auch so eindeutig aus dem Sinn heraus hier, ich stelle Wischlappen her, die irgendwie antistatisch sind und da könnte man doch ein Bayern-Logo draufpacken, kann ich mal die Faxnummer haben. Sie haben die Faxnummer nicht bekommen. Aber ehrlicherweise muss ich sagen, so schwer war es auch gar nicht, an sie ranzukommen. Also wenn man im journalistischen Bereich in München unterwegs ist, dann ist das jetzt auch kein Geheimnis und auch Uli Hoeneß ist jetzt, glaube ich, nicht überrascht. Huch, jetzt habe ich es gerade gespoilert, wenn da ein Fax von einem ihm unbekannten Menschen am Tegernsee aus seiner Maschine rausfällt.
Genau, allerdings hatte die Frage, die ich im Chat geschrieben habe, sich auf das Feedback der HörerInnen bezogen, ob du von denen Faxe bekommen hast, weil du hast jede Menge aufgezählt, aber das Fax war nicht dabei.
Naja, ich habe ja kein Faxgerät. Also ich könnte zwar diesen Drucker hier, könnte ich an einen Fax anschließen, also an meinen Router anschließen und dann daraus einen Fax machen, aber das wäre so ein Hackmeck gewesen und für was denn? Fax nutzt ja keiner mehr. Nee, ich habe sämtliche Faxe wurden ja von einem Copyshop hier in Giesing verschickt, der keine Rücknummer hat, praktischerweise. Deswegen bin ich per Fax nicht zu erreichen für meine HörerInnen und ich hoffe, sie verzeihen es mir.
Genau, ihr könnt eure Fragen natürlich auch direkt stellen. Dazu müsst ihr einmal umschalten, also weil ihr mal den Telefonhörer drücken und euch dann normal verbinden und dann mit Mikrofon geht natürlich auch, genau. Ich habe dich unterbrochen, Martin.
Kein Problem. Du hast vorhin gemeint, oder einen Teil meiner Frage hast du schon beantwortet, nämlich du hast gesagt, dass du davor nie wirklich geskriptet hast. Was wäre denn jetzt dein Tipp, wenn man selber sich so vornimmt, vielleicht einen Podcast zu machen, der eher so in die geskriptete Richtung geht, wie man denn flüssige Texte schreibt, die man dann vielleicht auch möglichst selten aufnehmen muss?
Bist gemutet. Musst du dich einmal anmuten.
Meine Güte, es tut mir leid, wie so ein, also wirklich, als hätten wir jetzt nicht irgendwie 18 Monate Homeoffice hinter uns. Sorry, die lautlose Maus für 12 Euro von Amazon, die ich bei allen Audioproduktionen verwende, die langsam gibt sie ihren Geist auf. Also es gibt natürlich so ein paar so klassische Hinweise, die auch im Radio viel verwendet werden, also dass man sich vorstellen soll, man erzähle jetzt einem Freund zum Beispiel die Geschichte, die man gerade schreibt oder das Skript, das man gerade schreibt. Ich persönlich bin dann jemand, der sich dann auch in sowas reinliest. Also ich habe zwei Bücher dazu gelesen, die mir geholfen haben. Das eine war Sprechen fürs Radio, Schreiben und Sprechen fürs Radio. Das ist so aus dieser gelben Axel Springer-Reihe, also nicht verwandt mit dem entsprechenden anderen Verlag, sonst hätte ich es nicht gelesen. Und es gibt ein Buch, ich glaube, da steht gerade das Podcasting-Buch von Larissa, aber auch sehr gut. Storytelling im Podcast heißt das, glaube ich, von Sven Rüger, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Da werden auch nochmal ein paar Tipps gegeben. Und dann war für mich tatsächlich auch sehr wichtig, viele, viele Storytelling-Formate zu hören. Also das mache ich sowieso sehr gerne, aber ich höre die auch immer mit so einem analytischen Blick, deswegen kannte ich quasi schon so, ich hatte so das Gefühl, ja, so grob kriege ich das irgendwie schon alles so hin, ich weiß schon, wie so eine Anfangsfolge aussieht, mit dem Hauptkonflikt starten und dann irgendwie einen Protagonisten einführen und dann, worum geht's eigentlich, dann kurz erzählen, wer man selber ist, bla 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 und dann ist ja die erste Folge schon vorbei und im zweiten Konflikt wird dann das größere Thema muss noch aufgemacht werden, du musst den Bezug zum Hörer herstellen und zur Hörerin. Also ich glaube, ehrlich gesagt, wenn man viele Podcasts hört, dann hat man da auch so ein Gefühl für. Und dann muss man sich halt davon lösen, dass es im geschriebenen Wort gut aussehen muss. Also wenn ich mir hier, okay, hier liegen jetzt gerade viele Dinge, aber nichts, was ich zeigen kann, kein Skript leider. Wenn ich mir die Skripte einfach nur als Text angucke, dann sind die nicht immer gut formuliert. Also da würde mir ein Deutschlehrer oder eine Deutschlehrerin würde mir da Anmerkungen machen. Da beginnen Sätze mit und oder da sind komische Doppelpunktkonstruktionen, weil ich aber weiß, wie ich spreche und ich weiß dann auch genau, wie ich es einspreche. Und man muss sich dann ein bisschen davon lösen, dass es am Bildschirm oder ausgedruckt gut aussieht, sondern man muss wirklich viel vor sich hin labern. Oder zumindest mache ich das so. Also ich spreche vor mich hin, ich sitze hier wie so ein Depp und formuliere vor mich hin und ärgere mich wahnsinnig, weil ich es immer ganz, ganz fürchterlich finde. Aber ich glaube, das ist tatsächlich das Wichtigste, es auch zu sprechen.
Das heißt, du druckst auch mal viel aus. Oder wie viele Iterationen hat so ein Skript dann?
Boah, viele. Also es gibt auf jeden Fall zwei ausgedruckte Varianten immer. Also ich schreibe erstmal komplett am Bildschirm, auch mit so einer Drehbuchsoftware, einfach weil die mir so ein bisschen Formatierungskram spart und weil es da einen ganz guten Prozess gibt, dass man Kommentare und Hinweise der anderen, die dann noch über Skript hauen, arbeiten kann. Arc Studio heißt dieses Programm. Und dann drucke ich es mir einmal aus, wenn ich die Folge in einem Rutsch nochmal durchlese und alle Musik und alle O-Töne an der Stelle schon mal einspiele für mich, weil ich dann sofort merke, ob es Längen gibt, ob irgendwas nicht so ganz verständlich ist. Da wird dann nochmal viel rausgestrichen. Und dann gibt es einen Read-Through, den ich immer mache. Das heißt, da mache ich genau das, was ich quasi vorher nur für mich gemacht habe, nehme ich nochmal auf mit hier so einem Soundboard, wo alle Schnipsel drauf liegen, wo ich halt dann, da bleiben Versprecher drin, da sind die O-Töne nicht richtig gelevelt, ist es manchmal ein bisschen unsauber, sind noch unsaubere Schnitte und so weiter drin. Und das kriegt dann das Team zu hören. Also das Team, das sind dann in dem Fall, also vor allem Stefan Ruben und dann Nora und Burkhard und Jan, die sind alle diejenigen, die über die erste Version drüber hören und drüber lesen und dann im Skript ihr Feedback geben.
Habt ihr dann eine Signal-Gruppe oder was benutzt ihr da als Kommunikationsmedium?
Gibt es verschiedene Plattformen. Also hauptsächlich nutzen wir Signal und Microsoft Teams als Kommunikation-Ding und ich versuche aber alles, was mit den Skripten zu tun hat, in Arc Studio zu halten, weil ich da eben die Kommentare drin habe und weil ich denen unterschiedliche Versionen des Skriptes schicken kann. Und das war für mich so der Wesentliche. Da habe ich auch ein bisschen Zeit reingesteckt zu recherchieren, mit welchem Programm ich da arbeiten will, weil ich finde das so wichtig, dass ich zwar einen Absatz schon mal verändere, nachdem ich ihn verschickt habe und trotzdem ich aber die Kommentare der Leute sehe, wenn die an der Stelle reinkommentiert haben, auch wenn es inzwischen eine andere Version gibt. Genau.
Und schickst du dann das, oder was benutzt du dazu für deine erste Fassung Reaper? Schickst du dann Reaper-Projekte durch die Gegend oder wie muss man sich das vorstellen?
Ach so, ja, also ich nehme alles über Reaper auf. Also Reaper und auch StudioLink kam zum Einsatz bei manchen Gästen, die ich jetzt remote aufnehmen musste. Genau, ich mache dann Reaper-Projekt. Da rendere ich dann einfach nur ein MP3 raus, was ich in eine Cloud hochlade, die sie dann hören können. Tatsächlich wird aber auch die Vorproduktion, das wird alles über Reaper gemacht. Also ich, wenn ich dann die Folgen einspreche, dann habe ich hier ein Reaper-Projekt über derzeit noch Skype. Ich hoffe, bald StudioLink ist dann noch jemand mit mir verbunden, die eine Sprechtrainerin, die eben darauf achtet, dass ich richtig betone und die mir sehr geholfen hat. Es ist eine riesige Entlastung, nicht mehr alleine zu sein beim Einsprechen. Und dann spreche ich hier ein, mache mir die ganze Zeit meine Edit-Marken und meine Kapitelmarken, wo ein Absatz irgendwie fertig ist und wo ich ihn nochmal schneiden muss. Danach schneide ich alles, führe dann alle Spuren zusammen. Also es gibt dann eine Sprecherspur für mich, es gibt eine für die O-Töne, eine für die Atmo-Töne und eine für die Musiktöne. Das schiebe ich dann alles schon an die entsprechenden Stellen, mache aber noch nicht das genaue Fade-In, Fade-Out und so weiter, sondern render die Stems dann raus und schicke die dann zu einem Produzenten, der das gelernt hat und der das dann richtig schön macht. Das ist auch eine große Entlastung, dass ich das nicht noch machen muss. Es geht aber quasi arbeitstechnisch schon noch ganz schön viel Zeit meinerseits dafür rein, eben quasi das alles zu schneiden und vorzuproduzieren. Und das mache ich aber alles mit Reaper, denn wir alle wissen ja, Reaper mit Ultraschall, bestes Ding überhaupt.
Hast du dann auch schon die neueste Ultraschall?
Ja, logisch. Logisch, allein weil da Feature mit drin sind, die ich für Elf Leben unbedingt gebraucht habe. Also die Kombination Alt-Command-X, dass man einen Schnitt macht und dann läuft es automatisch eine Sekunde vorher los und dann über den Schnitt rüber. Das habe ich mir gewünscht, weil ich ganz oft schon bei mir sehen konnte, da habe ich beim Atmen wieder irgendwie, das ist zu laut zu hören, komm, das schneide ich raus. Und wollte es nicht mehr vorhören über die P-Tastenkombination. Das ist zum Beispiel, also allein deswegen musste ich die 5 sofort installieren und bin sehr happy damit.
Und das heißt, der Produzent hat aber dann keinen Reaper, sondern der kriegt einfach Multitrack-Flag-Files im Prinzip.
Genau, ja, also WAV in Stereo, weil die wollen ja immer noch WAV, die sind ja noch nicht so auf Flag. Deswegen muss ich hier auch ständig mein Mac aufräumen, weil der ständig vollgemüllt wird von diesen riesigen WAV-Dateien. Genau, ich weiß gerade gar nicht, in was, ich glaube, die machen es dann in Pro Tools fertig, aber weiß ich gerade gar nicht, in welchem Programm das dann gemacht wird. Der macht dann auch noch viele Dinge, dass es dann auch noch besser hörbar wird. Also meine Spur ist natürlich dann schon halbwegs okay, die der meisten Gäste, das passt auch, weil ich da ja sehr viel Zeit reinstecke, dass das ordentlich klingt. Aber bei O-Tönen und Musik bin ich sehr froh, dass dann auch ein Profi drauf schaut. Und gerade bei den Aufnahmen, die wir wegen Corona dann remote-mäßig machen mussten, da gab es auch eine, die fürchterlich schief gegangen ist, wo ich einen Gesprächspartner über Zoom zugeschaltet hatte und ihn gebeten hatte, dass er sich noch lokal aufnimmt. Und dann stellte sich aber heraus, ich dachte, ich spreche über den Laptop mit ihm und der nimmt sich noch am Handy auf. So dachte ich auch, ich hätte es ihm gesagt und hält sich das Handy halt einfach so hin, dann kriegt man meistens schon ein ganz gutes Ergebnis bei raus. Es stellte sich aber heraus, dass ich über das Handy mit ihm gesprochen habe und er sich über seinen Laptop aufgenommen hat, der halt irgendwie, ich würde sagen, vom Sound her so einen Meter von ihm entfernt stand, in einem hallenden Büro und es klang ganz, ganz fürchterlich. Und da mussten wir dann, ja, also da mussten wir dann richtig tief in die Isotope-Trickkiste greifen, um da noch was zu retten, dass man das ganz gut hören kann. Da bin ich sehr froh, dass das nicht alleine in meiner Verantwortung liegt, weil das würde mich, glaube ich, manchmal killen.
Dann haben wir ein paar Fragen im Chat. Soll ich die vorlesen oder will
Martin? Ich kann. Achso.
Kann ich gerne vorlesen. Der Paul hat zum Beispiel der Paul hat nicht gefragt, sondern hat gesagt, hat Lob ausgesprochen, hat geschrieben, genau so ist das, dieses freiere Format ist großartig, man könnte es auch als Vorbild für Rücksichtnahme auf private Belange sehen. Und K.Y. schreibt, fühlst du dich der Person Uli Hoeneß nun näher als zu Beginn des Projekts?
Ja, ganz krass. Also das wäre auch, also fast schon auch in so einer unguten Art und Weise, weil ist ja völlig klar, dieser Mensch hat sehr, sehr viele Interviews gegeben. Ich habe jetzt sehr, sehr viele dieser Interviews gelesen. Also wie gesagt, wahrscheinlich ein paar tausend. Und dementsprechend überraschen mich viele Dinge nicht mehr. Immer mal wieder so einzelne Antwortteile, aber logischerweise erkenne ich sehr viel wieder. Und das ist tatsächlich auch, ja, also ich bin gespannt, wie sich das noch auswirken wird, auch auf dieses Format. Ich muss da manchmal schon so ein bisschen, da muss man ein bisschen diszipliniert sein, dass man da nicht so über Informationen, die er gibt, hinwegbügelt, einfach nur, weil man sie selber hat schon 30 Mal gelesen hat und nicht vergisst, ja, Moment mal, das weiß ja gar nicht jeder. Das ist, da hilft mir dann auch das Team manchmal sehr.
Der Sven fragt, was sagen eure Finanziers zu den Verzögerungen?
Ja, also tollerweise tatsächlich, also das sage ich jetzt nicht, weil das hier öffentlich dann irgendwann gezeigt wird, tollerweise unterstützen die bei allem. Also wir mussten auch den Start von Elf Leben zweimal verschieben. Einmal wegen Corona, also mit den ersten Ausgangsbeschränkungen, der Start war mal für April 2020 geplant. Der ist verschoben worden. Dann haben wir es auf, ich weiß gerade gar nicht, ich glaube Mitte Juni 2020 verschoben und das mussten wir nochmal verschieben. Und vor allem dann dieses Aufbrechen des Rhythmuses, das kam ja alles von mir. Das war ja nicht von denen, dass sie gesagt haben, hey, können wir, also wir sind dann vom wöchentlichen Rhythmus auf den zweiwöchentlichen Rhythmus gegangen. Dann haben wir schon Folgen geteilt, damit wir diesen Rhythmus noch halten können. Das war das einzige Mal, dass wir was gemacht haben, wo der Inhalt nicht komplett zu 100% entschieden hat. Es hat trotzdem sehr gut funktioniert. Ich glaube, wahrscheinlich würden die Leute nicht mal wissen, welche Folge jetzt die geteilte war. Deswegen hatte die dann schon ihren dramaturgischen Bogen. Aber einmal haben wir es gemacht. Dann habe ich gesagt, nee, so geht's aber nicht. Dann haben wir 6 Wochen Weihnachtspause gemacht, in denen ich die ganzen Interviews geführt habe, die mir noch gefehlt haben. Und dann musste ich irgendwann sagen, Leute, wir können jetzt auch gar nicht mehr sagen, wann die nächste Folge rauskommt, weil ich werde den Termin eh nur reisen. Und kein einziges Mal war das so, dass die gesagt haben, nee, das geht aber nicht. Und das fand ich, also finde ich immer noch krass. Und da bin ich echt froh, weil man hat privat und beruflich so viel Druck gerade auf allen Dingen. Und wenn ich jetzt von der Seite auch noch Druck hätte, es ist eh schon oft so, dass ich das Gefühl habe, ich schaff's nicht. Da bin ich echt sehr froh, dass es da wirklich ja keinerlei Druck gab. Die sind echt mega cool.
Das ist doch schön. KY hat noch eine zweite Frage gestellt, und zwar wurde eigentlich mal erklärt, warum der Podcast jetzt 11 Leben heißt.
Das wurde rausgestrichen aus dramaturgischen Gründen. Ich habe das tatsächlich in einer Folge erklärt, ich glaube in Folge 4 war das. Und dann wurde es mir rausgestrichen, oder beziehungsweise Burkhard Feige, sehr, sehr guter Drehbuchautor und Regisseur, hat die Anmerkung dazu geschrieben. Ich habe noch nie einen Podcast gehört, der erklärt hat, warum er so heißt, wie er heißt. Schmeiß es raus. Und weil es ja auch tendenziell eine Schleife zu selbstreferenziell sein könnte, habe ich es dann auch rausgeschmissen, weil sowieso dieses immer über das eigene Projekt sprechen, es gehört zu 11 Leben und macht auch 11 Leben aus, aber es ist jedes Mal so, dass man sich denkt, boah, ist das jetzt wirklich interessant für die Leute, weiß ich jetzt auch nicht. Deswegen haben wir es rausgeschmissen und ich bin total froh, dass wir es gemacht haben. Denn, also zum einen ist es so, dass die Leute nehmen den Namen einfach hin. Und ich leake das jetzt einfach an dieser Stelle. Der Name 11 Leben kommt, den hatten wir uns vorher überlegt, weil wir wollten den Fußballbezug über die Zahl 11 haben. Und Leben zeigt dann, okay, gut, es wird ein Biopic oder eben ein Bio-Audio-Dingsbums, was auch immer, wie man es nennen will. Und dann hat Ruben diese Formate gepitcht bei verschiedenen Anbietern. Und wir sind ja jetzt bei Audionow gekommen und hat mir dann einfach so nebenher gesagt, ach übrigens, ich habe denen gesagt, das ist jetzt nur die erste Staffel von 11. Und ich saß gerade im Auto, ich weiß das noch ganz genau, ich habe das auch so im Podcast geschrieben, mir ist alles aus dem Gesicht gefallen. Ich dachte, und das hat er auch gemerkt und hat dann so versucht, ach komm, Max, das musste er dann auch gar nicht du machen und die Idee fand ich so gut. Das heißt, ursprünglich gab es mal den Plan, 11 Staffeln von 11 Leben zu machen und dann auch gar nicht nur mit 11 Personen, sondern ich hätte dann auch da das Format gerne irgendwann aufgebrochen. Also ich war zwar erst sehr genervt, wenn ich ehrlich bin, habe ich aber dann direkt, nachdem wir aufgelegt hatten, schon überlegt, oh, wer könnte denn Staffel 2 werden? Oh, Staffel 3, mache ich da mal was über Frauenfußball? DDR-Fußball würde ich total gerne machen. Oh, könnte man dann nicht auch irgendwie mal so eine komplette Mannschaft und die verschiedenen Biografien dann erzählen, die innerhalb dieser Mannschaft passiert sind? Also es ging dann sofort im Kopf los. Es wird jetzt aber dann doch nicht zu diesen 11 Staffeln kommen. Das tut mir leid. Dieses Ding muss mal fertig sein.
Dann hat das Sven noch die Frage zu den Formatänderungen gestellt. Aber das hattest du vorhin ja im Prinzip auch schon beantwortet, oder? Beziehungsweise müssen die jetzt eigentlich mehr zahlen, weil sie dich pro Folge zahlen oder ein Pauschalvertrag?
Ach, wahrscheinlich darf ich da jetzt nicht drüber reden. Ich weiß es nicht so genau. Ich setze mich mit diesem ganzen Kram ehrlich gesagt immer nicht so krass auseinander. Also ehrlich, also ganz, ganz ehrlich, es ist für alle Seiten, wenn man nur das Finanzielle betrachtet, ein Verlustgeschäft. Weil ich arbeite jetzt seit 2 Jahren Fulltime dran, an jedem Tag, an dem ich irgendwie Zeit habe. Für Audionow läuft es jetzt auch schon ewig und die betreuen das ja auch. Ne? Also da hängen ja auch Leute mit dran, die mir helfen. Der Faktencheck ist unglaublich wichtig für mich. Jede Folge wird quasi von sowohl mir als auch noch 2 anderen Personen Fakten gecheckt. Das heißt, zu jeder Tatsachenbehauptung gibt es dann eine Fußnote im Skript, da muss ich dann Word verwenden, ganz fürchterlich übrigens, mit mindestens einer Quelle. Und dann guckt jemand aus der Verifikationsabteilung von Gruner und Jahr, die hängen ja über Bertelsmann mit zusammen, guckt dann da durch. Und das sind quasi die Leute, die auch den Faktencheck für eben andere Zeitschriften und Magazine machen. Und das ist ja ein Riesenprivileg, auf diese Ressource zurückgreifen zu können. Und das hat uns auch echt schon vor ärgerlichen Fehlern bewahrt, die halt immer drin sind in so einem Skript, wenn man so viel schreibt. Das heißt, alle Beteiligten machen das nicht aus finanziellem Interesse. Ich glaube, das kann man so sagen. Und dann, wir bekommen natürlich trotzdem was dafür zurück. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das intern als Business Case verkauft wird.
Also ging es einfach darum, mal selber einen seriellen Podcast zu machen, im Prinzip. Ja,
ja, also bei mir war es einfach nur leicht dahingesagt, weil Ruben mich gefragt hat, derjenige, also wir machen das mit Wakeword zusammen und dann eben mit AudioNow. Also Wakeword ist Produktion und Inhalt und dann mit AudioNow ist dann Veröffentlichung und Abstimmung und so weiter. Der hat mich einfach mal gefragt, ob ich nicht mal einen Podcast machen will. Und da war mein erster Gedanke, ja, würde gern Uli Hoeneß besser verstehen. Aber
ihr kanntet euch vorher auch schon und so weiter.
Genau, wir kannten uns, der Ruben hat früher einen FC Bayern-Podcast gehabt, den Erfolgsfans-Podcast, darüber kannten wir uns. Also deswegen wusste er wahrscheinlich schon auch so ein bisschen, worauf er sich einlassen könnte, weil er dann auch schon mich und den Rasenfunk kannte oder den Rasenfunk und mich, besser gesagt. Aber um die Frage zu beantworten, es gibt keine pauschale Bezahlung und für Geld macht es keiner der Beteiligten. Und das Gute ist aber, ich glaube, fürs Geld hat es auch ursprünglich keiner der Beteiligten gemacht. Also bei mir bin ich mir ganz sicher, weil wir haben andere Angebote abgelehnt aus diversen Gründen. Bei AudioNow kann ich es nicht sagen, aber vermute es, weil sie einfach so unglaublich cool im Umgang mit uns sind und eben auch alle Ressourcen immer zur Verfügung stellen. Das ist ja eigentlich irre, dass da jemand aus der Verifikationsabteilung von Gruner und Jahr eine Woche lang irgendwie 300 Fußnoten durchackert, der arme Mensch. Ja, also deswegen glaube ich, dass das Finanzielle steht hier nicht im Vordergrund.
Ich finde ja immer noch mal so einen Supercut von dem ganzen Zeug, also zum Beispiel, was Uli Hoeneß und der Deutsche Bayern aus Glasfaserausbau miteinander zu tun haben, kannst du ja dann nur als Bonusfolge noch rausgeben oder mal eine Folge, die die ganzen Blöcke mit Meta-Podcasting und so weiter enthält. Ja. Die Leute nicht, dass das Fußball nicht interessieren, wobei es ist, also ich bin normalerweise nicht so Fußball interessiert, aber der geschichtliche Zusammenhang fand ich dann doch mal sehr ganz nett, das Ganze in Bezug zu setzen. Ja. Zu sehen. Ja. Gut, haben wir ja im Chat noch Fragen?
Keine Fragen mehr im Chat.
Dann hätte ich noch eine letzte. Und zwar, es gibt ja einmal die Stelle, also normalerweise hast du immer diese Pressezitate, die Sprecherin einspricht. Und ich bin ja schon fast, irgendwann unterhältst du dich mit der Sprecherin und widersprichst ihr sozusagen, dann wird es zum Dialog. Kam das spontan auf oder ist sowas dann auch schon im Skript mit drin?
Und nee, aufgenommen? Ja? Also ich musste mir überlegen, als quasi klar war, es würden mehr als 11 Folgen werden. Und als ich aber gleichzeitig gesehen habe, letztlich erzähle ich schon viele Dinge, die sich ähnlich sind. Also es geht immer darum, ach, die Fußballvereine, sie wollen mehr Geld haben. Wie kommen sie denn jetzt mehr an Geld? Und irgendwie die ersten 15 Jahre ist es irgendwie, ach, sie kriegen keine Zuschauer ins Stadion. Und die nächsten 15 Jahre oder bis jetzt in die Gegenwart ist eigentlich, ach, sie müssen einen neuen TV-Vertrag kriegen. Und gleichzeitig ist der sportliche Ablauf ja immer, entweder wird Bayern Meister und alles ist tippitoppi und die Frage ist nur, wie sie jetzt irgendwie international abgeschlossen haben, was aber ehrlich gesagt auch jetzt erstmal nur die Bayern interessiert. Oder sie werden nicht Meister und hier tun sich alle Höllenschlunde in München auf und sie schmeißen Trainer raus, kaufen ganz viele neue Spieler und werden dann im nächsten Jahr Meister. Das hat eine gewisse Redundanz und mir war das von Anfang an klar, dass ich versuchen muss, da ein bisschen spielerisch auch mal wieder neue Elemente reinzubringen. Deswegen habe ich das quasi geplant gehabt. Das ist auch eine Folge, in der wir sowieso auch ein Element eingeführt haben, was es sonst gar nicht gab. Ich habe, weil in der Folge 4 neue Trainer vorkamen, das waren Anfang der 90er bei den Bayern, habe ich mir gedacht, ich kann jetzt nicht 4-mal erzählen, was dieser Trainer vorher gemacht hat. Das ist ja fürchterlich, das kriege ich nie interessant hin. Und dann habe ich es einfach gemacht wie bei Herzblatt in der entsprechenden Sendung und wir haben das so ein bisschen gefaked und entsprechend einsprechen lassen. Und ich dachte eben auch, dass es mal ein schönes Durchbrechen von so einer unsichtbaren Wand wäre, wenn eben quasi auch die Ebene zwischen Inken und mir, also der Sprecherin und mir, aufgebrochen werden würde. Also ich habe versucht, bei jeder Folge tatsächlich irgendwas zu machen, was es vorher noch nicht so gab, damit unbewusst oder bewusst die Leute das merken, dass es jetzt nicht einfach nur so alles Schema F ist, was einfach so dahin produziert wird. Und wir haben es dann tatsächlich gemeinsam aufgesprochen, dann den klassischen Double-Ender draus gebaut. Sie hat sich aufgenommen, ich habe mich aufgenommen. Wir haben uns über, weiß gar nicht, wahrscheinlich Studio-Link zusammengeschlossen, weil das Timing war wichtig. Ja, genau, ich glaube, ich habe ihr gesagt, wir müssen das über Studio-Link machen. Genau, und haben das dann einfach gemeinsam eingesprochen. Und dann war die Kunst, es so zu machen, dass es nicht wie eingesprochen klingt.
Ja. Sven hat noch eine Frage in den Chat geschrieben, und zwar, was ist bis jetzt deine Erkenntnis aus dem Projekt? Willst du sowas weitermachen oder einmal und nie wieder?
Also sowas kann ich nicht nochmal machen. Also das, ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen, aber dieses Elf Leben hat mich an so vielen Punkten an meine Grenzen gebracht, in allen verschiedenen Belangen. Das, sowas kann ich nicht nochmal machen. Das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, ohne dass es mir vorher klar war. Also so nicht. Vielleicht irgendwas in der Art irgendwann nochmal, aber dann müsste es. Also dieses Problem des Nadelöhrs, was ich am Anfang angesprochen habe, ich hoffe, dass es nicht zu egozentristisch ankommt oder egozentrisch. Aber es ist ja tatsächlich leider ein Fakt bei Elf Leben, dass halt das Skript von mir kommt, und zwar komplett von mir. Da gibt es keine Passagen, die irgendjemand anders geschrieben hat. Und das ist eine Drucksituation in gleichzeitig diesen weirden Corona-Zeiten und während ich ja nebenher noch den Rasenfunk am Laufen halten möchte, das, so kann ich das nicht nochmal machen.
Ich hätte noch eine Abschlussfrage, und zwar, wann hast du Uli Hoeneß das letzte Mal in einem Supermarkt getroffen?
Fieser Spoiler. Nur dieses eine Mal. Also ich glaube, die Hörerinnen und Hörer sind sogar auf meinem aktuellen Erkenntnisstand. Also ein paar Dinge, ein paar Gedanken, die ich dann noch hatte und ein paar Dinge, die quasi intern bei uns passiert sind, die werde ich jetzt dann in der Folge 15 noch erzählen. Aber ansonsten in Bezug auf Uli Hoeneß und mich hat sich nur in meinem Kopf etwas getan, ansonsten nichts. Das ist ja einer der Gründe, warum ich Stand jetzt von 16 Folgen ausgehe. Man weiß ja nicht, was da noch so alles passiert.
Ja, vielleicht abschließend noch, also ich muss sagen, ich bin normalerweise auch, so wie der Andi schon gesagt hat, kein großer Fußballmensch. Und jetzt ging es mir mit Elf Leben aber so, ich habe das lange vor mich hingeschoben, weil ich überhaupt keine Lust auf Cliffhanger hatte. Und habe jetzt dann am Freitag quasi die 14 Folgen, heute früh habe ich die letzte gehört, durchgehört. Und da habe ich schon mitgelitten. Also zum einen in der Art und Weise, wie du eben erzählst, von den ganzen Widrigkeiten, von der Hoffnung. Ach so, vielleicht will ich gar nicht zu viel spoilern. Aber auf jeden Fall, man konnte das schon nachempfinden. Ich weiß nicht, wie viele HörerInnen unter uns sind, die schon alle Folgen gehört haben. Aber ich konnte auf jeden Fall sehr gut nachempfinden, wie es dir geht, dass man dann versucht, Leute irgendwie vors Mikro zu kriegen. Jetzt nicht nur Uli Hoeneß, sondern auch andere. Und es dann immer wieder Verzögerungen gibt oder auch jetzt mit Corona dann die Schwierigkeit kommt, dass man nicht mehr hinfahren kann oder sich vor Ort irgendwie treffen kann. Deswegen neben der eigentlichen Geschichte, die ja schon bewundernswert ist, also ich habe mich auch immer gefragt, wie du quasi diese ganzen Fäden dann irgendwie wieder zusammengehalten hast und wieder auf den Punkt gekommen bist, den du eigentlich erzählen willst. Und deswegen aber insgesamt auch wirklich schön zu sehen, wie du quasi mit diesem Format entwickelst, ist vielleicht zu viel, aber du weißt schon, was ich meine wahrscheinlich. Also ja. So halt so mitgehst und auch so ein bisschen teilhaben lässt an deiner Situation. Genau.
Ja, freut mich zu hören. Also das ist tatsächlich wahrscheinlich so das, was dann was sich einfach so entwickelt hat und ehrlicherweise aber auch immer so eine Gratwanderung ist, weil ich akzeptiere das, dass ich jetzt auch über mich rede im Podcast und es tut dem Podcast dann wahrscheinlich auch gut, aber es ist schon auch, also es gibt da quasi keinen Filter mehr. Ich sage es immer genau so, wie ich es denke. Und damit macht man sich ehrlicherweise auch ganz schön angreifbar. Und das habe ich jetzt schon auch gemerkt bei diesem Projekt, weil es eben doch eine andere Bekanntheit hat als der Rasenfunk und weil es halt auch eine andere Emotionalität bei den Hörerinnen und Hörern herbeiruft. Ganz, ganz viele finden es sehr toll und das tut mir auch sehr gut. Aber wenn man dann über den Kirchvertrag spricht und dass der FC Bayern sich da vielleicht nicht so ganz solidarisch gegenüber dem Rest der Liga verhalten hat, dann melden sich schon auch ein paar sehr, sehr harte Bayern-Fans bei dir. Und wenn man sich dann quasi so in Anführungszeichen ein bisschen nackig macht, was so die Produktionsebene und auch viele Zweifel, die man hat, angeht, das ist schon, da bin ich selber auch noch nicht so ganz sicher, wie ich das jetzt alles finde. Wahrscheinlich kann ich das erst nach Elf Leben sagen, ob ich das jemandem anderen so empfehlen würde. Ich kann es jetzt auch gar nicht anders machen, weil ich mache so Dinge eigentlich immer so, weil ich das, glaube ich, nicht kann, mich so wirklich zu verstellen am Mikrofon. Aber ob das nur gut ist, weiß ich nicht. Vielleicht will ich auch deswegen kein weiteres Elf Leben machen.
Wo findet man denn mehr Infos zu dir und zu dem Projekt? Und wo findet man dich auf Social Media, sofern man sich da folgen möchte?
Also elfleben.de ist die Webseite, auf der wir eben mehr als nur den Podcast haben. Da findet man eben auch ein paar Infos dazu. Und mich findet man in allen sozialen Netzwerken entweder als G-Netzer oder, wenn der G-Netzer schon weg war, als G-Delling. Das ist ein Gag, den verstehen auch nur noch die älteren Fußballfans unter euch. Genau, da kann man mich finden. Auf rasenfunk.de gibt es alles zum Rasenfunk. Da haben wir auch mal eine Metafolge gemacht. Das ist der Rasenfunk-Kurzpass, weiß jetzt gar nicht, welche Nummer. 2 Jahre mit Uli Hoeneß heißt der, wo ich quasi damals zum Start von Elf Leben mit Frank, meinem Kompagnon vom Rasenfunk, drüber gesprochen habe, was wir da gemacht haben. Da habe ich eben auch schon so ein bisschen Einblicke in die hinter die Kulissen gegeben.
Deine persönliche Website ist, glaube ich, maxost.de, oder? So heißt
Genau,
es.
maxost.de, aber es ist wie so jede persönliche Webseite nicht so krass gepflegt.
Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit und dann beenden wir sozusagen den offiziellen Teil und können jetzt noch ins Gemütliche, also das, was man früher sozusagen in der Wirtschaft dann gemacht hat, angehen. Ich halte mal die Aufnahme an.